Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 24. Juni und genau heute erscheint eine neue Aufnahme, die im Zentrum unseres Guten Morgen Podcasts hier bei Backstage Classical stehen soll. Von der Dunkelheit ins Licht könnte man sie überschreiben. Rebecca Hartmann, die Geigerin, hat gemeinsam mit dem Rachmaninoff International Orchestra und dem Dirigenten Kentner Gano Musik aufgenommen, ja, die für sie so etwas wie die Seele Europas spiegelt. Und genau darum soll es in unserem Gespräch gehen. Kann Musik das überhaupt? Kann Musik unsere Identität definieren? Kann Musik uns an die Vergangenheit erinnern, um Ideen für die Zukunft entwickeln? Kann Musik uns als Menschen verbinden in gemeinsamen Idealen? Rebecca Hartmann versucht das mit Musik von Karl Amadeus Hartmann, von Maurice Ravel und von Aziza Zatikova. Was es damit auf sich hat, das soll sie uns aber lieber selber erklären. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Rebecca Hartmann.
Ja, guten Morgen, Herr Brüggemann. Ich freue mich, mit Ihnen zu sprechen.
Ja, danke gleichfalls. Sie haben sich da ein Mammutprojekt vorgenommen. Nicht weniger als mit Ihrer Geige, ja, was eigentlich, eine Art Soundtrack Europas aufzunehmen oder auszuleuchten, die Geschichte Europas und eventuell auch musikalische Visionen zu entwickeln, oder ist das zu hoch gegriffen?
Naja, also es ist tatsächlich so, dass dieses komplette Projekt auf jeden Fall die Geschichte Europas erzählt. Mhm. Wir fangen ja an mit Hartmann, Concerto Funebre, was ja wirklich ein persönlicher Protest Hartmanns ist gegen das Naziregime und den Faschismus in 39.
Ich würde sagen, das ist sagen, ja, 39 ist geschrieben, ne?
Angriff 39 Polen. Geschrieben worden, genau, richtig. Und das ist so sein persönlicher Protest gegen diese ganze Geschichte. Mhm. Dann kommt die Zigane, Ravels Zigane, die ja doch eigentlich auch ein bisschen ein Protest ist, um künstlerische Freiheit zu erlangen. Mhm. Ja, das ist ja das Volk der Romas, mhm, was die ganze Zeit um künstlerische Freiheit quasi kämpft. Mhm. So, und dann haben wir am Ende das Werk von Aziza Zatikova, was sich sehr stark der alten Geister bedient, also der traditionellen Roots wie Tartini.
Eine usbekische Komponistin, muss man sagen, ne?
Ja, sie ist aber jemand, die tatsächlich sich eher auf europäische Art und Weise bedient. Also sie lebte schon sehr lange in Deutschland, mhm, und das war ganz deutlich zu verstehen, dass sie eigentlich mit diesen ganzen usbekischen folkloristischen Stilmitteln, mhm, ganz, ganz wenig so zu tun hat. Sie hat auch sehr wenig komponiert, mhm, in diesem Bezug. Sie bedient sich eher der normalen europäischen Standards, mhm, macht aber dadurch, dass sie eine Brücke schlägt zu der modernen, erschafft sie eine komplett neue Klangsprache.
Mhm. Ja, also fangen wir mal mit Zatikova an, genau, also damit alle, genau, wissen, worum es eigentlich geht. Also sie hat als Kind, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Film gesehen, Besuch beim Minotaurus, und richtig, da geht es um eine Stradivari. Und dieser
die
Film,
gestohlen wird.
Genau. Und dieser Film hat, genau, sie so begeistert, dass sie jetzt sagt, da muss ich mich nochmal dran abarbeiten.
Richtig. Und das Interessante ist, dieser Film, ich habe ihn natürlich nie gesehen, aber ich kenne es aus Azizas Erzählungen, mhm, schildert im Grunde dass die Stradivari tatsächlich war, das scheinbar die Stradivari von Herrn Oistrach, mhm, ja, mhm, diese wurde gestohlen. Und es ist aber immer wieder so, dass man einen Rückblick bekommt auf die Zeit, mhm, in der Stradivari gelebt hat. Mhm. Das heißt, es ist immer so ein Wechsel zwischen der alten und der neuen Zeit.
Moskau in den 1980er Jahre und eben dieser Stradivari-Zeit, ne?
So ein, genau, 1675, genau, 1680, 16, also eigentlich 1670, mhm, bis 1700 irgendwas, 50, 40, ja, so lange er halt gelebt hat. Genau. Und genau, und das wird es halt immer wieder, das schwankt immer so zwischen diesen beiden Epochen, was ich auch wahnsinnig spannend finde, weil sie das wiederum in diesem Werk, was sie ja komponiert hat, für mich, mhm, Stradivari, das auch so ein bisschen zum Besten gibt. Und, mhm, zwar dieser Kontrast zwischen traditionellem, das heißt, tatsächlich nutzt sie Tartini, mhm, Giuseppe Tartini, der wirklich einfach auch ja, ganz, ganz berühmt ist für diese Violinschule, für die Violintechniken in der Zeit, so einer der ersten gewesen, der wahnsinnig virtuos und auch Etüden geschrieben hat und so weiter. Mhm. So. Und dann spannt sie quasi den Bogen in die moderne Zeit heute.
Und da sind wir jetzt eigentlich beim großen Bogen, Frau Hartmann, wenn ich das so sehe. Also Sie setzen sich da auch wieder mit Ihrem Instrument, mit der Stradivari auseinander, mit der Geige, mit dem, wie man durch Musik Vergangenheit und Gegenwart, vielleicht sogar Zukunft miteinander verbinden kann. Wenn man sich erinnert, Sie haben den Echo Klassik damals bekommen mit Birth of the Violin, auch richtig, eine Selbstreflexion über die Geige. Und gleichzeitig stellen Sie dieser neuen Aufnahme die Idee voran, dass man in der Musik, gerade in diesen verrückten Zeiten, in denen wir leben, etwas ausdrücken kann, was man anders nicht ausdrücken kann. Welches ja. Verhältnis haben Sie zur Geige als Ihre Stimme?
Es ist für mich eine ja, die Geige ist für mich eine ganz besondere Stimme. Es ist im Grunde wie ein Gesang, aber halt ohne Worte. Es ist eine unfassbare Kraft des Ausdrucks jenseits der Sprache.
Was ja hilfreich sein kann, oder? Vielleicht ist das gerade ein Problem, was wir haben, dass wir uns immer an diesen expliziten Worten festklammern und dadurch ganz viel Aggression kommt, ja?
Stimmt, ich meine, Musik ist sowieso eine völkerverbindende, ein völkerverbindendes Mittel, was man eigentlich viel mehr nutzen sollte. Ich habe ja auch ein Album aufgenommen mit armenisch und türkischen Werken. Mhm. Das war kein Politikum, was ich dort veranstalten wollte mit meiner wundervollen Pianistin Margarita Oganissian, die auch aus Armenien stammt. Mhm. Und für sie war immer der Traum, auf dem Berg Ararat zu stehen und in beide Länder zu gucken, ja. Die Verschmelzung der musikalischen Mittel, die beide Länder genutzt haben, das war ein ganz essentieller Punkt, warum wir dieses Album zusammen gemacht haben. Und das ist auch wiederum das, was in diesem Album, was wir jetzt produziert haben, da steht so vieles im Raum mit dieser CD, mit diesen Aufnahmen, um völkerverbindend zu wirken.
Aber alles geht zurück auf Ihre Geige, ja, und alles erzählt sozusagen aus dem Mikrokosmos der Geige heraus. Sie haben es eben gesagt, Sadikova aus dieser Oistrach-Geige der Gestohlenen und dem Krimi darum, dann Birth of the Violin sowieso, ja. Sie selbst spielen eine Stradivari von 1675, soweit ich weiß. Genau. Das ist ja eigentlich so dieser Mikrokosmos, aus dem Sie dann diese ganze Welt entspinnen. Nochmal, was bedeutet die Geige für Sie? Ich habe schon verstanden, es ist das Instrument, was ohne Sprache völkerverbindend ist, aber Sie müssten ja eine Beziehung haben. Also normale Menschen haben so eine Stimme, die ist Teil von uns. Ja.
Ja.
Sie sind ja outgesourced sozusagen. Sie haben das unterm Kinn, das Ding. Ja,
ja, das stimmt. Also ich kann unglaublich viel kompensieren mit meiner Geige und auch viel, viel erzählen, mein Inneres nach außen winden. Und also ich öffne mich quasi durch meine Geige, durch das, was ich auf dieser Geige zeigen kann. So, und ich zeige quasi mein Inneres durch die Geige sehr, sehr stark. Das ist jetzt mal, um wirklich meine Beziehung zu meiner Geige ganz deutlich, also zu dem Instrument Geige sowieso und aber auch zu dieser ganz besonderen Geige, die ja wirklich per Zufall zu mir kam. Ich habe einen ganz lieben Freund, den ich beauftragt habe, weil er öfters nach London geflogen ist. Schau doch mal, ob du eine Geige findest, die irgendwie zu mir passt. Mhm. Weil ich hatte damals eine schöne Geige schon, eine Guadagnini und auch eine Stiftungs Musikleben Geige, also von der Stiftung Musikleben eine Stradivari. Und dann kam er mit dieser Geige zu mir nach Hause, die aber gerade irgendwie in London frisch in den Shop reingekommen ist, nach 100 Jahren New York-Aufenthalt bei Herrn Bronstein. So. Und die kam dann zu mir und die war natürlich nicht in dem besten Zustand, weil die noch nicht restauriert wurde. Ja. Die lag da einfach eine ganze Weile schon in New York unbenutzt, weil Herr Bronstein ist jetzt nicht 100 geworden. Auf jeden Fall habe ich dann sofort diese Geige in die Hand genommen und dachte, ja, das ist sie. Ich habe gespielt und dachte, wow, das ist genau die Stimme, die ich brauche, um mich auszudrücken.
Und da zeigt sich ja auch ganz wieder, stark, dass so ein Instrument, ich meine, auch Sie werden wahrscheinlich nicht 100 Jahre auf dieser Geige spielen, sondern das ist ja etwas, ein Instrument, das auch Geschichte mit sich trägt und sozusagen Ihr Spiel ja zum nächsten Besitzer, zur nächsten Besitzerin wahrscheinlich tragen wird. Also das Ding ist 350 Jahre alt, da haben ja schon ein paar Leute drauf geschrammelt, ja. Also ist das auch etwas, was sich einschreibt bei Ihnen? Also das sind Sie diese Instrumente sind ja keine Jungfrauen, ja, sondern sie sind also, genau wie ihr Album eigentlich auch, überbrücken die ja Zeit. Also eine Geige überbrückt die Zeit ihrer Vorbesitzer zu ihnen selbst. Ist das immer auch eine Auseinandersetzung? Sie haben das gleiche Instrument bzw. die gleiche Stimme benutzt.
Das stimmt absolut. Also ich kann nur sagen, er ist auf jeden Fall, Herr Bronstein ist gut umgegangen mit der Geige. Ja. Leider kann ich nicht wirklich herausfinden, also die ganze Historie der Geige, das haben wir mit Beers zusammen versucht zu erforschen. Aber was ich jetzt dazu sagen kann, ist, ich bin ein Gast auf dieser Geige.
Mhm. Genau.
Das heißt, alles, was ich dieser Geige gebe, was sie mir vor allem gibt, weil sie unterrichtet mich ja ganz genauso, das gebe ich dann auch wieder durch das Instrument weiter an die Nachfahren, die dann mit diesem Instrument spielen werden. Und ich spüre das einfach, dass da so viel Potenzial, da ist so viel Potenzial drin. Also ich versuche, das meiste aus der Geige rauszuholen, was ich meine herausholen zu können. Und natürlich gehe ich auch zum Geigenbauer und lasse immer wieder neu die Geige einstellen und noch optimieren. Mhm. Und das hilft natürlich auch, aber das Spiel ist natürlich, ohne das Spiel geht das nicht.
Ja, also wenn sie liegt. Sie bestimmen ja den zukünftigen Klang der Geige auch mit. Ja? Und das finde ich so ganz sagen, interessant, dass das Instrument selber eigentlich funktioniert wie die Musik an sich auch. Also nochmal, wenn man jetzt zu ihrem Album kommt, ja, und Karl Amadeus Hartmann da hat, dann hat man Sadikova, dann hat man Maurice Ravel. Das sind ja auch immer Auseinandersetzungen, Sie haben es eben schon angerissen, mit der Vergangenheit, wo Sie sich neu einschreiben müssen. Und das Gleiche passiert ja mit dem Instrument auch. Das heißt, Musik ist immer eine Auseinandersetzung mit Vergangenheit?
Ja, mit Gegenwart und mit auch der Zukunft. Was passiert denn damit? Ja? Also mit der Vergangenheit definitiv, weil wenn man jetzt zum Beispiel Stücke spielt, ist es ja immer wieder das Stück durch einen durchfließt. Mhm. Und zwar dadurch persönlichkeitsgeprägt. Mhm. Wie empfinde ich das Stück, was ich jetzt spiele, ich ganz persönlich. Und das passiert mit der Geige ja. Mit
dem auf Instrument der Geige, die genau auch wieder, so. Genau, meine Stimme ist so. Und auch eine Geschichte hat.
Genau, ne? Genau. Richtig, genau. Und dadurch, also ich meine, ich mache gerade ein ganz interessantes Projekt mit der Geige, Vivaldi Stradivari, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ist ja das Jahr Vivaldi gerade, ne? Ja, Vivaldi Jahres hatten wir ja rauf und runter, überall gespielt, genau. Was eigentlich fast schon nicht mehr auszuhalten ist, weil das ist eines der Werke, was ich tausendmal schon gespielt habe mit Orchester. Aber das ist ein interessanter Punkt. Wir machen einfach ich mit dem Ensemble zusammen fangen wir in Amerika an. Also eigentlich in Italien mit Vivaldi. Aber in Amerika beginnen wir quasi mit den Werken, dann kommt von Philipp Glass, dann spielen wir eine Jahreszeit und am Ende, da die Geige bei mir gelandet ist, landen wir bei Bach. Durch Deutschland. Also das ist so ein bisschen das Programm. Die Historie der Geige ist einfach unfassbar für mich. Und ich habe die aber auch erst im Jahre 22 herausgefunden. Beers hat einen Bildband über alle noch vorhandenen Stradivaris rausgebracht. Da habe ich endlich mal erfahren, dass diese Geige 1888 bis 1988 in New York lag, bei Bronstein. Und danach kam sie erst zu mir. Diese Geige ist schon sehr prägend. Geprägt worden.
Auch tatsächlich, ja, genau. Das ist genau das. Ja. Also eben, ihre Vorgänger haben diese Geige geprägt, so wie sie diese Geige auch prägen und irgendwann wahrscheinlich weitergeben werden. Nochmal zurück zu diesem Album, weil das, wenn wir es...
Darf ich noch einen kleinen Aspekt
bitte
sagen?
Unbedingt.
Und zwar,
ja, bitte
die Geige ist 1675 gebaut worden.
Ja.
Das heißt 10 Jahre vor Bachs Geburt. Ja. Das ist so eine Sache, krass, ich spiele ja jetzt gerade ganz viel Bach, das ist für mich immer unfassbar. Ich meine, der Stradivari hat die Geige 10 Jahre vor Bachs Geburt gebaut. Mhm. Was für eine unfassbare Geschichte, dass ich so ein Instrument in meinen Händen halten darf.
Und so, dass die über diese 350 Jahre hinweg tatsächlich immer als eins der besten ist. Also es ist nie was besser geworden. Genau. Ja, das ist ja das Interessante.
Ja, natürlich.
Ich meine, da würde ich jetzt Geigenbauerinnen kennen, die sagen, doch, meine Geigen sind besser. Aber egal, grundsätzlich ist das ja erstmal ziemlich phänomenal, wie lange so ein Handwerk
Wie lange so ein Instrument überdauert. Überhaupt bleibt. Ja, genau, richtig. Ja. Ja, aber wie lange Bach auch bleibt.
Na, absolut.
Wie lange Musik generell bleibt.
Und da sind wir wieder, ne? Also da sind wir genau wieder bei diesem Thema des Albums. So, und jetzt katapultieren wir uns aber, Frau Hartmann, nochmal ganz kurz in unsere Zeit. Also wir leben ja, ich meine, es gab auch, wenn wir zurückgucken in der Weltgeschichte, schon immer verrückte und fürchterliche Augenblicke. Darüber reden Sie ja auch. Und da kommen wir mit Hartmann dann ja auch hin, ne? Sie haben schon gesagt, 1939, der große Zweite Weltkrieg wird angezettelt von den Deutschen. Der hat das eigentlich schon alles antizipiert, was danach passierte, auch in seiner Musik. Wenn Sie aus unserer verrückten Welt jetzt auf diese Zeit zurückgucken und auch auf die Musik Hartmanns, Können wir denn daraus eine Lehre ziehen? Oder bleibt das ungreifbar?
Also, der Punkt ist der, wir wissen ja sowieso nicht, was weiterhin passieren wird. Wir sehen es ja, was gerade passiert.
Aber wir können es mitbestimmen.
Theoretisch schon, aber wir können ja nicht jeden Menschen bestimmen, der auf dieser Weltkugel ist und mal wieder sein Unwesen treibt, wie Herr Putin oder wie, was jetzt Trump da auch, Trump ist ja mittlerweile, keine Ahnung, den kann man ja überhaupt gar nicht bewerten, den Typen, weil ich weiß gar nicht, wie man den einordnen soll.
Momentan. Nicht mal mehr mit Musik zu greifen oder gerade nicht mehr mit Musik zu greifen. Ja.
Ja, mit Musik kann man eigentlich theoretisch ja doch eigentlich völkerverbindend funktionieren, das geht ja eigentlich, aber irgendwie ist das alles völlig irre, was gerade abläuft und ganz viel Verlust. Ängste machen sich ja mittlerweile breit bei uns und auch viel Identitätsverluste und also das ist alles, das ist so eine krasse Geschichte und das macht den Hartmann natürlich, das baut der da alles ein, ja. Und eine unglaubliche Tiefe und das ist ein Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist, die Tiefe, diese Tiefgründigkeit geht so extrem verloren in der heutigen Zeit. Und ich meine, warum ballern die jetzt überall rum? Das geht doch nur um Kohle und um Macht und geografische Gewinne von Land, wie auch immer. Also die wollen ja, Putin ist ja in dem, also jetzt mal nur, wenn es um Putin geht, der will ja nur einnehmen, der will ja eigentlich nur noch mehr Macht haben. Und mittlerweile kann das auch gar nicht mehr beenden, weil sonst verliert er sein Gesicht. Ja, also ich meine, das ist ja alles ganz schwierig. So, aber Hartmann hat darauf schon hingewiesen. Eigentlich kann man diesen Hartmann auch auf heute wunderbar wieder, also man kann den Hartmann immer spielen, weil das ist genau das, was damals passiert und was jetzt auch passiert.
Genau, und da wäre die Frage, ist das nur eine Vorahnung oder können wir tatsächlich eine Lehre daraus ziehen? Ich finde den Punkt, den Sie eben genannt haben, die Tiefe zu erkennen und zu sehen, dass unter der Oberfläche immer etwas ist. Ich glaube, am Ende sieht er 1939 schon voraus und schreibt seinem Stück eine russische Revolutionsmarsch ein. Das heißt, er sieht eigentlich schon, wohin die Entwicklung geht. Übrigens, Hartmann, muss man dazu sagen, wenn Sie Tiefe sagen, ist einer, der so wie Beethoven eigentlich nie loslassen konnte, seine Stücke. Ne? Also der immer wieder neu geschrieben hat, immer wieder sich abgearbeitet hat am Komponieren und diese Tiefe erreicht hat. Ist das etwas, wo Sie beim Musikmachen merken, das ist auch ein Gegenpol zu dieser Oberflächlichkeit unserer Zeit, in der es um Stil machen, um Gewinnmaximierung geht und plötzlich sind Sie in einer Welt, in der Sie in so eine Erde hinabsteigen und sich eingraben in das, was Mensch auch sein kann?
Ja, also das spüre ich ganz stark. Mein Gott, was für eine Insel wir haben hier. Also das ist, wenn ich den Hartmann spiele, dann spüre ich einfach auch, was in ihm vorgegangen ist. Was für eine Tiefe er erlangen konnte durch die Komposition, was da eigentlich an Potenzial in so einem Menschen steckt. Ja? Was für eine Fähigkeit, so was Tiefes zu komponieren. Also es ist für mich haut jedes Mal der zweite und der vierte Satz um. Mhm. Jedes Mal, wenn ich das höre. Oder wenn ich selber spiele, weil es geht einfach so an die Substanz. Es ist ein Gegenpol. Und deswegen glaube ich einfach auch, dass Musik unglaublich viel genutzt werden sollte als Völkerverbindung. Und als tiefgreifende Erfahrung, die Menschen vielleicht dazu bewegen könnte, ein wenig anders zu denken. Also Putin ganz sicher nicht mehr, wobei der wahrscheinlich sogar auch interessiert ist an solchen Dingen. Aber es ist, was passiert da gerade? Ja? Da sind einfach andere Punkte viel mehr im Fokus bei ihm oder bei vielen anderen auch.
Ja. Man sieht das, Sie haben das Album aufgenommen mit dem Rachmaninoff International Orchestra und geleitet wird es von Kent Nagano, der vor einigen Tagen gerade in Kiew war und dort dirigiert hat. Und zwar tatsächlich eben auch ein Stück über die Trauer des Menschen im Krieg. Wie war die Zusammenarbeit, beziehungsweise waren Sie sich schnell einig darüber, dass dieses Programm ein historischer Rückblick sein kann und auch so etwas wie ein zumindest Ohren öffnen für unsere Zeit?
Also es ist schon so, dass diese ganze Programmatik, die wir besprochen hatten, die Kent und ich besprochen hatten, das hat schon eine Weile gedauert. Es gab ein Hin und Her und wollen wir das machen, wollen wir das machen und so weiter. Und am Ende bin ich einfach unfassbar dankbar und glücklich, dass genau dieses Programm zusammengekommen ist und dass das so einen roten Faden, dass wir so einen roten Faden finden konnten. Denn es ist ja, also die Zusammenarbeit mit Kent war wunderbar. ganz großartig. Er ist einfach ein Mensch, der unglaublich intellektuell ist, aber auch einfach also eine emotionale Sensibilität in sich trägt und dadurch einfach einen ganz, ganz wundervollen musikalischen, inspirierenden Raum schaffen konnte. Ja? Bei den Proben, bei den Aufnahmen. Und das hat, also es war ein ziemlich, es war eine ganz großartige Zusammenarbeit, auch mit dem Orchester. Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie die Historie des Orchesters kennen.
Das ist
Das
Plätnjew
kommt,
gegründet, ne? Und dann.
genau, Plätnjew gegründet in der ehemaligen Sowjetunion und war ja das erste privat finanzierte Orchester.
Genau.
Und Putin wollte es verstaatlichen. Und Plätnjew wollte das nicht und ist dann mit diesem Orchester
Genau.
nach Europa und hat das
Genau.
Pendant dort aufgemacht. Und wir hatten Russen, wir hatten Ukrainer, wir hatten Slowaken im Orchester. Und weil Sie jetzt gerade gesagt haben, Kent hat jetzt vor einer Woche war das, glaube ich, das
Genau,
Konzert in
genau.
Kiew dirigiert, völkerverbindend kann man dieses Orchester auch wieder benennen. Weil, also was da auch passiert ist, da ist ein Dialog entstanden. Ich bin halbe bosnische Serbin, ja, noch zusätzlich. Das heißt, irgendwie ist da eine ganz große Verbindung auch zum Osten meinerseits sehr stark. Und da, das war von vornherein, war da ein ganz wunderbarer musikalischer Dialog spürbar. Und Kent hat das unglaublich untermalt mit seinem Wissen, mit seinem Können, mit seinem Intellekt, aber auch doch mit seiner sehr, sehr starken emotionalen Ausprägung.
Man sieht und hört, Frau Hartmann, dass Sie nicht einfach mal so ein Album aufnehmen, weil es muss mal wieder ein Album aufgenommen werden und Sie brauchen ein bisschen PR-Geschichte, sondern es steckt ja wirklich was dahinter. Jetzt ist so ein Album
Ja.
abgeschlossen, jetzt kommt das auf den Markt. Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, aber wir haben gleichzeitig auch festgestellt, Musik ist ja nichts mit Worten, sondern das ist ja sozusagen das Haltlose, das Emotionale, das
Richtig.
Daseinende. Was erhoffen Sie sich eigentlich von diesem ganzen Musikmachen, von so einem Album herausbringen, ein Umdenken bei Menschen, eine Einkehr bei Menschen, ganz einfach gefragt, was ist der Sinn vom Ganzen?
Also für mich
Kleiner
war
haben wir
ja
es nicht.
das, ja, ich weiß, nee, was mein Punkt ist, dieses Projekt war für mich ja eine sehr persönliche Reise, was sich erst durch diese ganze Aufnahme ergeben hat und was sich auch erst durch die Programmgestaltung sehr, sehr kurzfristig ergeben hat. Und ich hätte nicht für möglich gehalten, dass genau diese Tiefe rauskommt. So. Also es war emotional für mich auch eine ganz, ganz starke Reise und natürlich auch künstlerisch, keine Frage. So, was erhoffe ich mir daraus? Ich erhoffe mir natürlich, es ist ja ein Statement, ein ganz, ganz starkes,
Absolut.
tiefes Statement. Ich wünsche mir, dass manche Menschen einfach dies dann auch wirklich hören werden. Mit CDs hört man ja nicht mehr, aber Apple Music und Spotify macht es
Es
möglich.
gibt
Und ich
ganz
hoffe
viele
einfach,
Anbieter da draußen, genau. Ja.
ja,
Ihr
genau, ich hoffe
könnt's
einfach,
hören, wo
dass.
ihr wollt.
Ich hoffe, dass einfach eine gewisse Reflexion stattfindet bei Menschen und auch diese menschliche Erfahrung durch Zuhören, durch Anhören passiert. Ja, das wünsche ich mir sehr, dass einfach die Menschen von dieser Klarheit, von dieser unglaublichen Klarheit und Tiefe, also Klarheit in der Struktur von Hartmann zum Beispiel und auch die Tiefe, dass die dadurch einfach berührt werden. Ja, und dann aber natürlich auch klar, das Feuer, aber das ist also von der Zigan in dem Fall das Feuer, die Energie, aber auch so ein bisschen dieses Breaking of Limits, was bei Zigan ja ganz stark passiert, ja, dass das auch hörbar wird. Raus aus diesen Grenzen. Ich will jetzt einfach meine künstlerische Freiheit haben. So. Und dann wiederum auch von dieser Intensität und von dieser unfassbaren provokanten Stimme, die Sadikova in ihrem Werk Stradivari doch stark ausdrückt, dass die Menschen dadurch auch begeistert sein werden und berührt sind. Ja? Gepaart mit diesen traditionellen Wurzeln, die auch in diesem Werk auch vorkommen. Das macht sie auch so sympathisch. Es ist wirklich, es ist nicht typisch zeitgenössisch für mich persönlich.
Also ich kann sagen, bei mir war das Hören dieses Albums tatsächlich nochmal so eine Selbstvergewisserung, dass es unter dieser Oberfläche, dieser chaotischen Oberfläche, mit der wir momentan gerade in unserer Zeit leben, ein Fundament gibt, dass es wert ist, zu hören und sich überhaupt bewusst zu werden, dass ganz viel Tiefe unter dem ist, unter dem wir leben und dass wir vielleicht da noch mal ein bisschen graben sollten, um zu Erkenntnissen für unseren schnellen Alltag zu kommen. Das ist so, was bei mir
Ich finde,
hängen
das
geblieben
danke ich
ist.
Ihnen. Das ist toll. Das freut mich sehr, dass Sie so empfinden. Das ist genau das, was ich mir wünsche,
Und deshalb kann ich
dass
nur,
man,
ja.
Ja, reden Sie ruhig weiter, kurz.
Ich wollte jetzt eigentlich nur den Werbeblock abschließen, ne, und sagen, deshalb kann ich euch allen nur empfehlen, hört euch den Kram an, egal wo ihr das hört, weil dafür sind wir alle hier und dafür machen wir den ganzen Quatsch. Und ich glaube, das ist eine Selbstvergewisserung für uns alle, Musik, dass es ein Fundament gibt, auf dem wir alle stehen. Und Frau Hartmann, ich danke Ihnen, dass Sie uns einen Teil von diesem Fundament jetzt vorgestellt haben. Ich wünsche Ihnen ganz viel Glück mit der neuen Aufnahme Dankeschön. Und mit allen Projekten, die bevorstehen. Und danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Dankeschön, Herr Brüggemann. Ich freue mich auch.
Ja, spannend, was Rebecca Hartmann da über die Möglichkeiten der Geige sagt, unser kollektives Denken zu stimulieren durch eben Emotionen. Das neue Album von Rebecca Hartmann vom Rachmaninoff International Orchestra und Kent Nagano erscheint, wie gesagt, heute bei Pharao Classics. Und ja, den Link dazu, den gibt's natürlich bei uns in den Shownotes. Hört doch mal rein und guckt, ob das, was wir versucht haben zu erklären, auch tatsächlich erfahrbar ist. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haltet die Ohren steif und bis bald.